Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
Hallo, hier ist der Reisepodcast und heute eine ganz spezielle Folge. Das sage ich gleich mal vorab. Joris hier, Reisejournalist und ja immer nett hier im Gespräch, meistens mit Rebecca, die von ihren schönen Reisen erzählt. Heute, das ist die erste Besonderheit, mal wieder Tom Sundermann am Start. Hallo, grüß dich.
Ja, servus, hallo.
Bayerischen Einschlag haben wir heute, das auf jeden Fall. Und tatsächlich haben wir diese Folge schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet, denn jetzt gerade, wo ihr das da draußen wahrscheinlich hört, sind wir auf Expedition EU mit einem weiteren Kollegen. Auch dazu gibt es einen Podcast. Gerne mal suchen, Expedition EU. Wir reisen quer durch Europa, jetzt vor der Europawahl, berichten jeden Tag aus einer anderen Stadt. Habe ich das verständlich erklärt? Ja, ne?
Ja, also ich habe es kapiert, aber ich bin ja auch dabei.
Das ist richtig. Ja, heute geht's also ins Fichtelgebirge. Das ist die zweite Besonderheit. Diese Reise haben wir gemeinsam unternommen. Ist schon ein bisschen her, Tom, aber ich habe es noch einigermaßen klar im Kopf. Wie ist bei dir?
Ja, so gut es geht. Ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern.
Und schön war es gewesen. Vor allem eine kulinarische Entdeckungstour, so kann man sagen.
Herrlich.
Wälder, Berge, alles richtig schön da im Fichtelgebirge.
Ja, kulinarische Tour, du sagst es ganz richtig. Wir haben auf dieser Reise einen Teller mit dabei und diesen Teller, den füllen wir, je weiter wir auf der Reise kommen, mit immer mehr Sachen. Und das sind natürlich kulinarische Spezialitäten, die es nur so im Fichtelgebirge gibt. Und das wird sehr, sehr lecker.
Und am Ende, das kann ich schon mal versprechen, ist der Teller auf jeden Fall pickepacke voll. Ich glaube, da ist sogar dann mehr drauf, als ein einzelner normaler Mensch, wie wir es sind, schaffen kann. Das auf jeden Fall.
Ja.
Vorher das Nice to Know zum Fichtelgebirge. Thema Transport. Die größeren Orte sind mit dem Nahverkehr gut verbunden auf jeden Fall. Wer aber zügig von A nach B und in die entlegeneren Orte im Fichtelgebirge kommen will, der sollte lieber aufs Auto setzen. Wer mit dem Zug anreisen will, fährt am besten nach Marktredwitz. Das ist auch gleichzeitig eine von zwei etwas größeren Städten. Marktredwitz gibt's da und Selb. Die haben jeweils 17 bzw. 15.000 Einwohner. Ganz wichtig, Thema Landschaft. Das Fichtelgebirge ist, wie der Name schon verrät, sehr, sehr bergig. Wer wandert, der muss sich auf einige Steigungen gefasst machen. Höchster Berg ist übrigens der Schneeberg mit über 1050 Metern. Die Region liegt in Oberfranken und das hört man auch deutlich an der Mundart. Manchmal versteht man die Menschen dort sogar. Es gibt sogar einen Verein namens Essbares Fichtelgebirge. Das ist ein Zusammenschluss von Köchen, die sich ganz der Zubereitung mit heimischen Wildkräutern verschrieben haben. Die probieren wir auch noch später hier auf unserer Reise und im Podcast berichten wir darüber. Ja, Tom, damals, ich kann mich noch gut dran erinnern, wir wussten vorher gar nicht so viel über das Fichtelgebirge. Und dann so nach und nach haben wir aber für uns entdeckt, boah, das ist aber ganz schön schön da.
Auf jeden Fall. Was man vielleicht auch noch zum Anfang sagen muss, bevor wir hier aus Versehen sagen, das sei in Bayern, das Fichtelgebirge liegt natürlich in Franken. Und wenn man jetzt sagt, okay, Franken ist ja in Bayern, ganz schwieriges Thema vor Ort. Es gibt Franken und es gibt Bayern und hier sind wir in Ersterem.
Oh ja, da wurden wir auch mehrfach drauf angesprochen, das weiß ich noch, in so Kneipen zum Beispiel. Wir sind hier in Franken. Ja, und da ist man ja auch ganz stolz darauf, ne? Und Franken tatsächlich ist ja auch sehr eigenständig. Also es gehört zwar zu Bayern natürlich, aber es hat eine sehr eigenständige Kultur, eigene Mundart und es schmeckt auch eigenständig. Und da sind wir schon beim Hauptthema unserer heutigen Podcast-Episode, beim Essen. Ja? Starten wir doch vielleicht mal mit der Wurst. Die packen wir als erstes auf unseren imaginären Teller.
Da geht's um die Wurst, richtig. Und das passt ja auch, weil wir da ganz früh gestartet sind. Das war nämlich schon um 5 Uhr morgens. Haben wir uns aus den Betten gequält und zu einer Metzgerei aufgemacht, und zwar die von Markus Lindner in Weidenberg. Das ist ein Fleischer, der hat früher als, ja, wie nennt man das, als Lohnschlächter am Band in einer Großfleischerei gearbeitet. Aber jetzt ist er quasi back to the roots und macht das alles selber.
Haben wir ja sogar mit angepackt, also mehr oder weniger geschickt uns da angestellt. Sehr, sehr müde tatsächlich morgens, ich weiß es noch. Haben auch einige Fotos damals gemacht, auch Videos, die könnt ihr bei Instagram sehen auf dem Reise-Podcast-Kanal. Das war gar nicht so einfach mit dieser Maschine, ne?
Nee, also ich weiß nicht, ich hatte große Schwierigkeiten. Es ging darum, dass man dieses Fleisch brät, das sie da vorbereitet haben, in Därme füllt. Und das kommt da so rausgeschossen aus so einer Art Tülle. Und dann muss man an den richtigen Zeitpunkten stoppen, weil dann muss ja die nächste Wurst gemacht werden. So, und wenn man das nicht richtig kann, so wie ich, dann kommen da so komische Stummelwürstchen bei raus oder so Sachen, die mehr geformt sind wie so eine Pyramide als wie eine Wurst. Ziemlich kompliziert.
Wir haben übrigens alles hinterher da auf den Grill noch getan. Das war ganz nett. Ein Kollege von dem Herrn Lindner, von Markus Lindner, hat dann noch den Grill angeschmissen und wir haben natürlich alles gegrillt. Wir haben nichts weggeschmissen, auch von diesen eher verformten Würstchen, die dabei rausgekommen sind. Ja, und der Markus Lindner hat uns ja damals auch erzählt, die handwerkliche Produktion, das ist für ihn auch sehr viel mit Leidenschaft verbunden, wie da alles so passiert.
Wenn ich jetzt ein regionaler Anbieter bin, dann möchte ich meinen Kunden sagen, mein Schwein ist vom Bauern XY, mein Rind kommt vom Bauern so und so her. Weil ich persönlich ganz einfach das Produkt, das ich erzeuge, in einem einwandfreien Zustand an meine Kunden weitergeben möchte, damit der Kunde auch wiederkommt, weil er weiß, was ich da kaufe, ist in Ordnung. Es ist geschmacklich okay und es ist so, wie ich es als Verbraucher erwarte.
Ja, das ist wirklich einer, der macht's mit Leidenschaft, echt für die Sache. Finde ich ganz toll, wenn Leute noch so für den Beruf brennen.
Absolut, ja.
Ganz besonders auch, weil das ja mit der Wurst in Franken gar nicht so einfach ist. Da gibt's Nordfranken, da macht man die Bratwurst eher lang und dünn und mit so einem fein gewolften Fleischbrät. Im Süden ist das wiederum anders, da ist die Wurst eher kurz, dick und aus so einem groben Brät gemacht. Aber der Lindner, der macht da so ein bisschen innerfränkische Völkerverständigung und kann beide Wurstsorten herstellen. Finde ich klasse.
Und vor allem, man hat auch gesehen, wir waren ja ein paar Stunden da, es gibt viele Stammkunden, die da in seinen kleinen Laden kommen, da macht es dann immer Bingeling in der Tür und dann kommt wieder jemand rein. Und gerade für seine Bratwurst ist er auch über die Grenzen des Fichtelgebirges hinaus bekannt. Also er verkauft tatsächlich, ich glaube sogar deutschlandweit, meinte er recht stolz.
Ja, man findet sowas ja heute auch gar nicht mehr so häufig.
Was gehört zu einer guten Wurst dazu? Brot, natürlich Brot. Und das kommt als nächstes bei uns auf den Teller heute im Fichtelgebirge. Auch da haben wir ja, wie soll man es sagen, zumindest aktiv mal mit hingeguckt, ne, wo das Brot herkommt.
Ja, genau, so ungefähr. Diesmal haben wir allerdings nicht mitgebacken, so doll haben wir dann doch nicht angepackt, aber wir sind in das Museum Rock Inn gefahren, so heißt das. Das ist in Weißenstadt. Und da geht's ausschließlich um Roggen, denn dieses Getreide hat im Fichtelgebirge eine ganz besondere Tradition.
Und dementsprechend haben die das in dem Museum auch alles sehr, sehr schön aufbereitet. Ja? Also es ist nicht so ein langweiliges Museum, wo man dann in vergilbten Büchern blättert. Nee. Da konnte man auch die Roggenkörner zum Beispiel unter Mikroskop sich anschauen. Also so richtig ranzoomen und ich habe noch nie so nah an so ein Korn ranschauen dürfen. Und bevor ihr jetzt da draußen denkt, ja okay, Brot angucken ist langweilig. Nee, man konnte eben am Ausgang auch ein kleines Stück Roggenbrot probieren. Und das habe ich noch in Erinnerung. Das war so ein richtig schönes, schweres Brot mit ganz viel Inhalt, mit ganz viel Korn drin. Und natürlich haben wir das dann auch mitgenommen und auf unseren imaginären Teller gepackt.
So ein richtiges Vollkornbrot, ne, schön dunkel gefärbt und so. Da merkst du einfach, wie gesund sowas auch ist. Frisch, echt, ehrlich, gut.
Es schmeckt eben auch nach Fichtelgebirge, also es hat einen ganz speziellen Geschmack. Wenn ihr da mal hinfahrt, auf jeden Fall nach Weißenstadt und dort im Brotmuseum vorbeischauen. Rock Inn, der Name ist ja wiederum ziemlich modern.
Ja.
Was kommt jetzt?
Es ist einfach Inn.
Komm, Bier packen wir auch noch auf den Teller, ne? Beziehungsweise
Bier
daneben.
Muss sein, nicht auf den Teller, nee, daneben. Aber daneben, ja genau.
Alles andere wäre komisch. Ja, Bayreuth, da sind wir in Bayreuth gelandet.
Ja, streng genommen liegt das nicht mehr im Fichtelgebirge, aber ganz nah dran, so nah, dass wir uns dann diesen kulinarischen Schatz dann doch nicht entgehen lassen. Und diese Brauerei ist nicht einfach so auf die grüne Wiese gestellt, sondern fast mitten in der Stadt, was ich schon mal ganz toll finde. Daran sieht man eben, die ist auch schon ewig da, ja, quasi seit Menschengedenken. Und sitzt über einem Gangsystem, den Katakomben. Da kann man selber als Besucher hinabsteigen und da so ein bisschen sich durch die Vergangenheit wühlen.
Vor allem, ich weiß noch, das war ein relativ warmer Tag. Also draußen standen wir da alle im T-Shirt. Das war eine Gruppe, die da mit hinabgestiegen ist in diesen Brauereikeller. Ja, und je weiter runter es ging, je tiefer der Gang wurde, desto nicht nur dunkler wurde es, klar, natürlich alles schön beleuchtet, man kommt da lang, aber desto kälter wurde es vor allem auch. Also
ja, da waren wir am Zittern.
Es war wirklich auf einmal sehr, sehr kalt. Und auch sehr verzweigt, dieses Tunnelsystem. Also wenn man so ein bisschen Abenteuer mag und auch vielleicht schöne Fotos machen will, das geht definitiv da unten. Und ich glaube, zwischendurch kamen uns auch Menschen entgegen, wo dann unser Führer damals gar nicht mehr genau wusste, wo die herkamen, ne? Die hatten sich da.
Ja, genau. Und ich glaube, die wussten das auch selber nicht, wussten nicht, wo sie herkamen und vor allem nicht, wo sie hingehen sollen.
Es lag aber nicht am Alkohol hoffentlich, sondern ja, die waren einfach irgendwie falsch abgebogen. Deswegen unser Tipp, ja. Macht lieber eine geführte Wanderung durch diesen Kellergewölbe mit, weil dann kommt ihr auf jeden Fall heile wieder raus. Und dann gibt es eben auch lecker Bier, das man dort probieren kann, in einem hofeigenen Laden.
Ein Bier ist bei der Eintrittskarte sogar mit drin, aber manchmal bleibt es ja auch nicht bei einem. Ich sage, wir haben es ja probiert. Und es ist definitiv zu empfehlen. Ja. Da gibt es auch dieses tolle Zwickelbier. Das ist eben das, was dann direkt aus dem Gärfass rauskommt und nicht gefiltert ist. Das heißt, es hat nicht diese hellgelbe Farbe oder so, sondern es ist zack abgezapft, so wie es direkt da rauskommt. Lecker ist das, ne? Ein gutes, leckeres Bier, wer weiß das nicht zu schätzen.
Ja, handwerklich auch sehr gut gemacht. Und das meinte der Mensch, der uns da durch diese Brauerei, durch die Keller geführt hat auch. Man ist dort auch sehr stolz auf dieses handwerklich brillante Bier. Und auch da gilt übrigens, wie vorhin ja schon bei der Wurst, auch dieses Bier wird über das Fichtelgebirge hinaus durchaus verkauft in vielen Läden. Also man probiert dort etwas, was man dann, wenn es gut läuft, auch später zu Hause durchaus nochmal für sich kaufen kann. Was gehört noch dazu zu einem leckeren Fichtelgebirgsmenü? Natürlich so ein bisschen Pesto. Und jetzt tatsächlich haben wir selbst wieder angepackt in Bischofsgrün, das weiß ich noch genau. Da wurde uns vorher gesagt, jo, da müsst ihr mal hin. Da gibt es nämlich eine Kräuterhexe. Und das ist jetzt keine Beleidigung. Nein, die Karin Holleis, die wir da getroffen haben, die nennt sich selbst Kräuterhexe, ganz wichtig.
Natürlich nicht, weil sie Hexenkräfte besitzt, aber weil sie eine Expertin ist für die heimischen Kräuter. Das Fichtelgebirge hat ja natürlich entsprechende Böden, es hat auch seine ganz eigene Pflanzenwelt. Und dort in den Wäldern, an den Wäldern, am Rande der Felder, eben überall da, wo noch urwüchsige Landschaft ist, da wächst eine Unzahl von Kräutern und ganz viele davon kann man eben auch fürs Kochen verwenden. So, Karin Holleis beherrscht das richtig gut. Die kann im Prinzip jedes Kraut, das irgendwo wächst, identifizieren, nicht wahr? Wie hießen die nochmal?
Du meinst so ein paar beispielhafte Kräuter. Ja. Also ich weiß noch, Bärwurz, der ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Was gab's noch?
Mond? Beifuß gab's noch.
Stimmt. Oder hier, Schlangenknöterich. War das nicht auch
genau.
Ja, die kannte noch viel, viel mehr. Irgendwie 150 verschiedene Sorten gibt es da, ja.
Nachtkerze, Färber, Kamille, Durst. Unglaublich.
Hast du die alle gemerkt? Die hast du auch aufgeschrieben, oder?
Nee. Das ist live. Das ist alles live hier.
Natürlich. Ja, das war wirklich, die Karin war einfach so richtig durch und durch verbunden mit ihrer Natur. Und der Hof, ja, da wo sie wohnt, das lag auch wirklich sehr schön, so ein bisschen auf einem Hügel. Hatte einen ganz tollen Blick da über die Natur. Und sie geht da wirklich dann auch jeden Tag raus, meinte sie ja, und pflückt sich frisch die Kräuter für ihr Essen. Und ich glaube, das machen tatsächlich die wenigsten. Da sind jetzt viele wahrscheinlich auch neidisch, wenn man das so hört, weil frischer geht ja gar nicht.
Absolut. Und die allermeisten kennen ja solche Kräuter, die da in der Gegend wachsen, auch gar nicht. Oder sagen, das ist Unkraut oder fragen sich, ob das nicht vielleicht giftig ist. Sie kann das und sie hat da ja auch noch diese Verbindung zur Natur. Das hat man wirklich gemerkt. Hier ist das eben wichtig, so die heimische Landschaft, die ja Umweltkultur, die um einen rum ist.
Und sie bietet auch häufiger tatsächlich Führungen an, macht dann noch einen Kochkurs mit dabei. Das heißt, ganz konkret läuft man dann erst mit ihr durch die Natur, lernt neue Kräuter kennen, darf die auch pflücken dann. Und danach gibt's tolle Rezepte. Und dieses Pesto, was damals da entstanden ist, das durften wir auch beide dann mitnehmen. Und ich habe es zu Hause sehr stolz ein paar Tage später auch noch aufgegessen. Es schmeckt einfach ganz anders als das Pesto, was man so klassischerweise im Supermarkt bekommt. Das ist gar nichts dagegen.
Absolut, absolut. Es ist so frisch und so eine ganz andere Geschmackswelt.
Ja, du merkst eben auch, dass da einfach so Düngemittel wie Glyphosat und sowas gar nicht mit drin sind. Also, dass es gar nicht verwendet wird so in der freien Natur dort im Fichtelgebirge. Und das ist der Karin auch ganz, ganz wichtig, hat sie uns damals gesagt.
Ganz einfach, wenn ich kann an einem Feld keine Stiefmütterchen sammeln, wenn da Glyphosat, sobald irgendwas schädigend für den Menschen wirkt oder für die Tiere. Und indem man eine Artenvielfalt also auch auslöscht geradezu, ist keine Frage. Also giftige Sachen gehören ganz einfach nicht auf die Felder. Da müssen andere Sachen her.
Finde ich eine bewundernswerte Einstellung, muss ich sagen. Wir haben da ja mit ihr so ein bisschen rumexperimentiert in ihrer kleinen Kräuterküche. Die ist da in so einer extra ausgebauten Scheune. Sie hat ja, wie gesagt, so einen Hof, sehr weitläufiges, schönes Gelände. Ja, und da gibt's dann halt auch alles, was man so braucht zum Kochen. Und aber das Wichtigste, das ist natürlich das Wissen. Das kann man nicht mal so zack, zack lernen, sondern da steckt eben jahrzehntelange Erfahrung drin. Sie selber ist, glaube ich, also auch schon vor mehreren Jahrzehnten aus dem Norden dahin gezogen. Und ja, jetzt geht sie da total auf in ihrer neuen Heimat Fichtelgebirge.
Unser Tipp deshalb im Bischofsgrün für alle, die da mal vorbeischauen. Unbedingt die Karin Hollers besuchen, gibt es auch im Internet, einfach mal googeln. Die bietet das professionell an und es macht wirklich, wirklich Spaß und es ist einfach ein toller Tag in der Natur, den man da erleben kann. Und man hat auch noch was davon, nämlich mindestens Pesto und ein gesundes Leben zumindest an dem Tag. Wenn man es so macht wie wir, dann geht der Tag nicht ganz gesund zu Ende, nämlich mit Likör. Den haben wir dann in Weißenstadt uns gegönnt und auch der gehört nun mal zum Fichtelgebirge und genau deswegen mussten wir den natürlich auch probieren.
Ja. Ganz genau, da waren wir bei Sachs Destille, so heißt der Betrieb. Geführt wird da von Gerald Kastel, der, ja, wie nennt man das, ein Brennmeister oder ein Brenner. Ja. Jedenfalls mit irrsinnig langer Tradition. Diese Sachs Destille gibt es seit 150 Jahren. Da steckt natürlich extrem viel Geschichte hinter. Er hat uns das selber auch erzählt. Früher sind dann die Leute, haben sich da Schnäpse, Liköre und was nicht alles geholt, dann schon zum Frühstück oder nach dem Frühstück sich da 1, 2, 3 reingestellt. Ja, und dann so reichlich angeschickert zur Arbeit gegangen, irgendwie in den Wald oder so und haben dann da ihre genauso betrunkenen Kollegen getroffen. Gehört heute natürlich nicht mehr so dazu, also quasi kein Alltagslebensmittel mehr. Aber dafür jetzt umso besser und umso stärker verfeinert.
Ja, man merkt auch, die Maschinen teilweise haben so noch so ein bisschen Patina von früher, aber die wurden natürlich auch weiterentwickelt. Also es ist schon hochprofessionell, wie dort gearbeitet wird. Aber das Umfeld, das ist so herrlich urig. Also es ist so ein kleiner Betrieb, man geht dann da auch so eine quietschende Treppe hoch, kann sich die ganzen Gefäße dort anschauen, sehen auch teilweise, wie es tropft und wie es so schön herrlich duftet da nach Likör. Und probieren, natürlich durften wir auch. Und gleichzeitig aber fand ich, war es auch ein bisschen traurig, weil das vor allem ältere Menschen sind, die das noch am Leben halten, dieses Handwerk, was es ja eigentlich ist. Aber eigentlich, tatsächlich ist es leider ein aussterbender Beruf. Und diese Destillen, wenn es blöd läuft, in ein paar Jahren wird es sie nicht mehr geben, wenn diese ganzen Vereine sich nach und nach auflösen sollten. Zum Beispiel eben auch der in Weißenstadt ist davon bedroht.
Hier muss man wirklich nochmal dafür plädieren. Es gibt ja ganz viele Großbrennereien auch heute, die den Markt dominieren und was man im Supermarkt bekommt. Das bekommt man eben nicht in jedem Supermarkt. Aber ich finde, man muss nach solchen Dingen Ausschau halten. Es schmeckt ganz anders. Du merkst wirklich, da hat sich jemand Mühe gegeben, so fast bis zur einzelnen Flasche. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dass man sowas unterstützt, weil das ist toll.
Was mich nur ein bisschen gewundert hat, als wir da waren, die Preise, es war erstaunlich günstig. Also so eine kleine Likörflasche, klar war jetzt nicht viel drin, aber die gab es dann dafür für 12, 13 Euro und dann waren wir wenig später in einer Gaststätte. Und da gab es dann das 2CL-Glas für, ich glaube, 3,50 Euro oder 4. Also die Gewinne werden da offenbar anscheinend am Ende erzielt und leider nicht in so einer Destille. Also unser nicht ganz ahnungsvoller Tipp.
Ist ja normal, dass die Gastronomie was draufschlägt.
Aber so viel,
da fand ich schon krass. Er hat schon sehr zivile Preise gemacht, ja. Also ja. Was ihn angeht, ich find's fair.
Es war auch wirklich gut und auch schnell leer. Also es gab da verschiedene Sorten. Man kann sich auch ein bisschen durchprobieren. Das kostet dann auch noch kein Geld. Er sagt dann, hier, probiert doch mal das und das. Ich glaube, am Ende hatten wir Pflaumenlikör, hatten wir uns eine kleine Flasche mitgenommen. Ich glaube, so war es.
Echt toll.
Und echt lecker. Guckt, haben wir doch unterm Strich tatsächlich unseren Teller jetzt gefüllt mit Likör und Bier, steht daneben. Auf dem Teller selbst stellen wir uns vor Pesto, Brot, ja. Leckere frische Wurst und das alles made im Fichtelgebirge. Teilweise durften wir da sogar selbst mit Hand anlegen. Am Ende dieser Podcast-Episode. Natürlich gibt es auch eine Top 3. Unsere Top 3 Tipps, was ihr auf jeden Fall bei einem Trip ins Fichtelgebirge unternehmen solltet. Fangen wir doch mal an mit Platz 3.
Das wäre für mich das Brauereimuseum in Bayreuth. Wir waren ja eben schon in Bayreuth bei der Brauerei. Aber es gibt dort neben den Katakomben auch ein Museum, das eigens dieser Brauerei gewidmet ist. Man kommt da durch die riesigen, wirklich riesigen Braubottiche, da kommt man entlang, sieht quasi vom Ausgangsstoff Hopfen, Malz, Wasser, wie es alles zusammenwächst zu dem Bier, das man gerne trinkt. Und das endet dann in einem Museum für Biergläser, wo so ziemlich jedes Bierglas von irgendeiner Brauerei auf der Welt ist. Ich habe sogar mein Heimatbier, das Detmolder Pilsener, da gefunden. Und ganz zum Schluss kommt dann natürlich der obligatorische Gaststättenbesuch. Da gibt's übrigens auch eine tolle Craft-Bier-Auswahl. Also Craft-Bier, das trinke ich ja echt gerne, was echt hippes, modernes und wirklich lecker. Also ganz toll auf der Sonnenterrasse zu genießen. Also
stimmt.
Idealerweise,
ja, besten Wetter. Wenn da draußen jemand gerade diesen Podcast hört, der gerne mehr zu Craft Beer wissen will, auch da haben wir ja, Tom, neulich eine Folge gehabt. In Texas warst du da. Und für Craft Beer Liebhaber ist das absolut auch mal ein Tipp. Die Folge findet ihr etwas weiter vorne oder hinten, je nachdem, im Podcast-Player. Platz 2 unserer Top 3 fürs Fichtelgebirge. Was nehmen wir da? Granitlabyrinth war doch auch ganz schön.
Genau, gelegen in Kirchenlammitz. So, was ist ein Granitlabyrinth? Ja, es ist genau das, ein Labyrinth, das aus Granitblöcken geformt ist. Keine Angst, man kann sich nicht drin verlaufen. Die sind so ungefähr, ja, Hüft- oder Schulter hoch. Es ist aber ganz spannend gemacht, weil man ein bisschen was über die Geschichte des Fichtelgebirges erfährt und den Granitabbau. Das war da früher eine sehr wichtige Industrie. Finde ich persönlich ganz spannend und es ist so ein unglaublich ruhiger Ort. Weg von allen Straßen, von jeglicher Art von Umgebungslärm. Man kann da einfach mal hinkommen, zu sich selber finden, ein bisschen Kraft tanken. Herrlich. Also bin ich sehr entspannt wieder rausgekommen.
Ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn man mit der Familie da mal ist im Fichtelgebirge, dass man da sich über Schautafeln auch ein bisschen informiert, über Granitabbau, wo man ja sonst wenig drüber weiß. Es sind aber eben schon sehr beeindruckende Steinblöcke, die man dort eben dann auch ganz konkret vor sich hat, auf denen man sich auch hinsetzen kann, ein paar Fotos machen kann zum Beispiel. Zum Runterkommen genau das Richtige. So, wir kommen hoch zu Platz 1 unserer Top 3 fürs Fichtelgebirge hier im Reisepodcast. Da ganz klar eine Radtour.
Denn wir haben hier schon am Anfang von der Landschaft geschwärmt. Wir sind ehrlich gesagt die meiste Zeit im Auto da durchgefahren. Aber am besten kann man das natürlich genießen, wenn man in die Pedale tritt. Wenn man schön vorbeifährt an den Feldern, über die Berge, über die Schluchten. Dann siehst du es einfach, dann spürst du es und dann merkst du, was das eigentlich ist, das Fichtelgebirge. Geht auch selbst auf den Radwegen sehr gut, wo es extrem bergig ist, denn es gibt da E-Bikes, die kann man sich leihen. Dann geht's wirklich problemlos. Oder wenn man ein bisschen schwächer ist, irgendwie in die Beine, geht völlig einfach. Und wenn man sich ein bestimmtes Ziel ausgesucht hat oder einen bestimmten Startpunkt, kann man einfach den Radbus nutzen. Das ist ein Linienbus mit so einer Art Anhänger da dran. Da kann man die Räder einfach reinstellen, setzt sich bequem in den Bus. Der Bus fährt dahin, wo man will. Und dann, ja, packt man sein Rad runter und kann losradeln.
Also, das Fichtelgebirge ist toll für alle, die ein bisschen Abenteuer in der Natur haben wollen. Man kann dort sehr, sehr lecker essen. Man kann eben auch Sport treiben. Und man ist einfach wirklich in der Natur, weit weg von dem Großstadtstress. Und das ist wirklich absolut, vielleicht auch mal für ein Wochenende, unser Tipp, da mal hinzufahren. Es gibt, wie vorhin schon mal kurz gesagt, auch Bilder, die haben wir gepostet auf dem Reisepodcast-Instagram-Kanal. Und nochmal der Hinweis ganz am Ende, während ihr das gerade hört, sind wir tatsächlich in Europa unterwegs. Diese Folge haben wir nämlich Anfang Mai aufgezeichnet. Jetzt, Mitte Mai, ist Expedition EU angesagt. Wer diesem Podcast folgen will, da gibt es auch uns beide dann zu hören, neben dem dritten Kollegen, einfach mal Expedition EU suchen. Gibt es bei allen Podcast-Playern da draußen. Oder einfach mal schauen auf podcastfabrik.de. Da gibt es die weiteren Infos und auch Links. Ja, haben wir es, ne? Haben wir es für heute.
Sind ja auch satt.
Ja, oh ja, ein Foto vom Teller haben wir. Es gibt den nicht nur imaginär, es gab den wirklich, diesen Teller. Auch das gibt's bei Instagram. Oh, dann kriege ich wieder Hunger, wenn ich das sehe. Naja, so ist das halt.
Ich auch. Gehen wir was essen?
Ja, ja, machen wir, genau. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Ciao.
Podcast?
Ja, mache ich auch.
Gut. Vielleicht kriegen wir es zusammen sogar noch besser hin. Performance, Audioqualität, Storytelling. Mit einer Beratung der Podcast-Fabrik optimieren wir deinen Unternehmenspodcast. Hol dir jetzt den professionellen Support und bring deinen Podcast auf ein neues Level. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld 3x5 110 und podcastfabrik.de.